In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Pascal und ich bin glücklicherweise wie immer nicht allein im Podcaststudio. Der liebe Björn ist da. Hallo Björn.
Hallo.
Und der liebe Markus ist da. Hallo. Hallöchen. Markus.
Ja, ich bin auch sehr froh, dass wir jetzt hier zu dritt sind, nachdem wir letzte Woche noch ein bisschen in der Schwebe war, wie es denn hier aussehen wird diese Woche, weil gerade aktuell viel Urlaub und dann jetzt bist du aber wieder da.
Zum Glück, nach Ewigkeiten.
Ja, Sebastian immer noch nicht wieder da, aber der hat sich seinen Urlaub auch wohl verdient. Ja, da haben wir letzte Woche ein bisschen improvisiert mit Final Destination, aber diesmal so langsam kommen wir wieder in gewohnte Bahnen, das ist ganz schön.
Ja, sehr schön, dass ihr da letzte Woche in die Bresche gesprungen seid und einfach mal...
Ja, hat auch Spaß gemacht.
Ja, ist auch überraschend lang geworden. Also
ja,
70 Minuten.
Wir haben versucht, die Reihe so ein bisschen komplett abzufrühstücken. Aber,
ich glaube, da kann man ein bisschen was erzählen. Ne?
Kann man auf jeden Fall ein bisschen was erzählen, selbst wenn die alles...
War das länger als der Film?
War, also zumindest, war fast so lang wie die Durchschnittslänge von den Filmen.
Ja. Ja. Das schaffen wir heute nicht.
Nee, das schaffen wir nicht, wahrscheinlich nicht. Wobei, der vierte Final Destination geht, glaube ich, wirklich nur 70 Minuten oder
na, ich glaube, die gehen fast alle so 90 oder knapp runter.
Ich glaube, der vierte nicht.
Der neue ist
glaub,
zum
der
Glück.
Der vierte ist so ein 75er, 80er.
Aber der fühlt sich halt an wie drei Stunden.
Obwohl es der Regisseur vom ersten ist. Aber egal, es geht nicht um Final Destination. Das könnt ihr gerne nochmal nachhören.
Der Regisseur vom zweiten. Ich bin jetzt voll drin im Thema.
Ja. Der Regisseur vom zweiten ist der vierte?
Ja.
Und der Regisseur vom ersten ist beim fünften nochmal.
Den dritten.
Ach, der hat den dritten nochmal.
Aber wir sind ja nicht
Ja, alles klar.
Hört den Podcast.
Genau. Wir reden heute über Mission Impossible 8, aka The Final Reckoning. Und bevor wir da einsteigen, noch der Hinweis, dieser Podcast wird euch präsentiert von Paramount Plus, eurem Streamingdienst für exklusive Originals, neue Serie und Blockbuster. Und bevor wir jetzt über...
Apropos Blockbuster, dort könnt ihr Mission Impossible 1 bis 6 streamen. Falls ihr die vorher noch mal schauen wollt.
Könnt ihr euch noch mal da anschauen.
Passt halt sehr gut. Diesmal.
Passt sehr gut, ja. Genau. Und bevor wir jetzt auf den achten Teil zu sprechen kommen, vielleicht erstmal die Inhaltsangabe von Markus, die leidige Aufnahme, die er dankenswerterweise übernommen hat.
Ja, du hast mir das jetzt hier so ein bisschen übergespielt. Sonst haben wir haben ja eigentlich dieses, weiß nicht, Gentleman's Agreement oder was auch immer, dass der Host inzwischen das macht.
Ja, ich weiß.
Aber eigentlich nur, wenn Sebastian das macht, ne?
Ja, eigentlich nur, wenn Sebastian das macht.
Das ist ja so wie in guten alten Zeiten jetzt, dass jemand das machen kann. Ich versuche das nur hinauszuzögern, um in meinem Kopf das zusammen zu
Ich kann dir auch den Zettel so ganz unauffällig.
Nein, ist okay. Eigentlich gibt es da ja auch nicht so viel zu sagen. Also das ist halt eine direkte Fortsetzung von Dead Reckoning davor, der ja auch ursprünglich Dead Reckoning Part 1 hieß und der sollte eigentlich Dead Reckoning Part 2 heißen, aber darauf kommen wir wahrscheinlich sowieso noch. Setzt das direkt fort. Es geht immer noch um die Entität, eine große künstliche Intelligenz, die dabei ist, da die Weltherrschaft an sich zu reißen im Grunde. Sie hat jetzt den gesamten Cyberspace, wie es so schön heißt im Film, quasi übernommen. Und wie das so immer ist bei verrückten KIs, aber eigentlich bei allen anderen Bösewichten ja auch, die wollen natürlich die Nuklearwaffen dann irgendwie unter ihre Kontrolle bringen. Und das ist sie hier jetzt so nach und nach dabei und von den großen Nuklearnationen gewinnt die dann halt die Kontrolle über diese ganzen Waffen und will die dann gegeneinander ausspielen und quasi alles auslöschen, die ganze Menschheit, wenn man so will. Das Ende der Welt droht, Apokalypse, blablabla, selbst für Mission Impossible noch größer als sonst die Bedrohung. Und dann ist es natürlich wieder an Ethan Hunt, das irgendwie zu verhindern. Also das wurde auch schon in die Wege geleitet davor. Also es geht jetzt darum, vor allem im U-Boot irgendwie so ein Gerät zu beschaffen, wie auch immer diese Geräte immer wieder heißen, also irgendein MacGuffin zu beschaffen und gleichzeitig irgendwelche Koordinaten zu finden an einer anderen Stelle und da geht's wieder rund um die Welt und ihm bleiben nur drei, vier Tage oder so. Also alles großer Zeitdruck, Ende der Welt droht und er ist der Einzige, der den Job erledigen kann. Ja. Gegen alle anderen, selbst gegen seine eigene Regierung mal wieder. Mehr denn je, glaube ich.
Naja, es wird hart.
Ja.
Genau, sehr schön.
Dankeschön.
Und jetzt die Frage an euch. Habt ihr euch auf den achten Teil gefreut und wie steht ihr allgemein zur Reihe? Vielleicht möchte Björn da gerne mal anfangen und ausholen.
Also gefreut habe ich mich natürlich, weil ich bin ein sehr, sehr großer Action-Fan und dann kommt man halt an Mission Impossible nicht vorbei, vor allem wenn es halt um waghalsige Stunts geht, mit denen sich die Reihe immer weiter übertrifft. Und da ging ich jetzt mal davon aus, dass man gerade mit dem angekündigten Finale, das heißt ja nicht umsonst The Final Reckoning, es wird ja zumindest offiziell uns verkauft bisher, als es wird der allerletzte Mission Impossible-Film. da habe ich, bin ich schon mal erst mit der Vorfreude rangegangen, wird, dass man sich dafür sicher nochmal was einfallen lässt, was nochmal die Vorgänger übertrumpft. Und da ist die Messlatte ja schon sehr, sehr hoch gelegt worden, gerade von den jüngsten Teilen, die ja immer mehr dahin gingen, dass es eigentlich darum ging, was wird diesmal das Abgefahrenste sein, das Tom Cruise macht. Mhm. Und das war ja im Fokus der Reihe.
Ja, was kommt diesmal aufs Poster? Geht mir ähnlich. Also es ist auch schön, wenn man so eine Reihe sich entwickeln sieht, von der man von Anfang an irgendwie schon Fan ist. Also mir ging es halt damals schon seit dem ersten im Grunde. Also für Kino war ich damals zu jung, aber hab den halt dann später nachgeholt, fand den super und war vor allem auch großer Fan von einem N64-Spiel. Ich habe das hoch runter gespielt. Das war immer so ein bisschen, stank immer ein bisschen ab gegenüber von hier GoldenEye. Das war ja so Nonplusultra auf dem N64, aber trotzdem habe ich es hoch und runter gespielt und war halt wirklich voll drin in der Reihe und weiß auch noch, wie ich die Plakate dann vom zweiten Teil im Kino gesehen habe, der dann ab 16 war, auch bei uns, und in den ich nicht rein durfte. Das war damals sehr deprimierend. Vor allem war das ja damals so wirklich, der hat ja 2000 aus allen Poren geschrien. Auch auf den Postern, da sieht Tom Cruise in Lederkluft und mit Sonnenbrille und so, das sah halt schon, und überall Feuer und so, das sah halt schon super cool aus und ich wollte ihn nur mal gucken. Auch später nachgeholt und die habe ich auch wirklich mal aktuell alle dann immer gesehen. Also entweder im Heimkino oder dann auch wirklich irgendwann im Kino. Und das wurde ja im Grunde eine Zeit lang quasi immer besser dann wieder. Ne? Das hat ja diese kleine Talfahrt mit dem zweiten gehabt. Ich muss selber sagen, ich habe Spaß mit jedem Film, auch mit dem zweiten. Ganz objektiv betrachtet muss man wahrscheinlich sagen, das ist halt der schlechteste, aber er ist so bescheuert.
Grandiose Opening.
Over the top, ja, und der macht mir halt auch mega Spaß. Aber dann wurde es halt richtig, richtig geil und auch was die Inszenierung und Action angeht, was Björn gerade schon gesagt hat. Und dann kamst du wirklich auch einfach nicht mehr dran vorbei. Und das war halt, also ich glaube, den vierten habe ich auch dreimal im Kino gesehen damals und so. Also der ist für mich auch immer noch so, das Nonplusultra. Da hat er ja wirklich so spätestens da den Schlenker gemacht zu dem, was es jetzt ist, was die Reihe jetzt ist. Und deswegen habe ich mich riesig auf den neuen gefreut. Erst recht natürlich, als es dann hieß, das wird jetzt vielleicht wahrscheinlich der letzte, was vielleicht so ein bisschen hingebogen ist. Aber das da kommen wir, wie gesagt, ja bestimmt auch noch drauf. Aber ja, tolle Reihe.
Ich muss sie mal wieder, ich habe es vor 2 Jahren, als Dead Reckoning rauskam, geplant, nochmal alle am Stück zu schauen.
Da habe ich es
diesmal
gemacht.
Geplant und habe beides mal nicht geschafft. Zum Beispiel den zweiten habe ich seit, ja, glaube 2 Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Deswegen, ich fand ihn damals im Kino richtig scheiße. Mhm. Ich habe sie alle original im Kino immer
gesehen. Ja, das wäre meine Frage gewesen, den ersten Teil auch im Kino gesehen?
Ja, ich habe den ersten Teil auch im Kino gesehen. Ich war auch Fan, obwohl es natürlich vor meiner Zeit war, aber trotzdem der Serie, weil ich weiß, die lief.
Die habe ich auch, genau, das wäre auch noch so ein Thema, ja.
In meiner Jugend lief die immer irgendwo irgendwie so nachmittags. Das ist für mich so eine typische Serie, die ich geguckt habe, wenn ich von der Schule nach Hause war. Und
die
dann
heißt im Deutschen Cobra übernehmen Sie.
Genau, ne? Cobra übernehmen Sie. Und wenn man dann die Hausaufgaben gemacht hat und dann noch TV schauen durfte. Und dann lief die eigentlich immer irgendwo. Und deswegen habe ich da sehr oft so einzelne Folgen immer mal gesehen. Genau, und ich weiß, dass mich der zweite damals im Kino ich fand ihn richtig blöd, weil ich gedacht habe, was ist das jetzt? Das ist einfach nur, das war auch damals so meine Phase, wo ich sowas halt nicht ausstehen konnte, dass es halt alles nur so auf Coolness getrimmt war, wo mich sowas richtig angenervt hat. Deswegen fand ich den damals fürchterlich. Dann habe ich ihn irgendwann ein paar Jahre später gesehen und dachte, ja, der ist schon gut gemacht, die Action und alles. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ich den heute sogar nochmal besser finde. Aber ich wollte den nie einzeln gucken, sondern halt mal, wie gesagt, den Rewatch der gesamten Reihe einbetten. Und ja, man kennt das ja, begrenzte Zeit, so viele Filme.
Ja. Zumal die auch wirklich immer länger wurden, oder? Also,
Ja,
da geht's nach. Ja, er wirkt manchmal ein bisschen wie eine John Woo-Parodie tatsächlich, obwohl er halt von John Woo selber ist.
Ja.
Also alle seine Handschrift, Charakteristika sind da alle drin. Ich habe heute nichts getrunken übrigens. Und alles halt so over the top, aber wie gesagt, macht Spaß.
Ja, ist schon sehr bemüht. Ich habe auch immer so ein bisschen, also ich mag auch alle Teile außer den zweiten. Den zweiten finde ich auch furchtbar, das habe ich auch mehrfach geprüft. Ich habe aber immer wieder so das Gefühl, naja, vielleicht jetzt. Wenn ich ihn jetzt nochmal gucke, finde ich ihn vielleicht besser. Und dann ist es meistens so gewesen, dass ich mir dachte, boah, ist
ja, bei mir war es dann wirklich so. Beim letzten Rewatch, da war es halt wirklich so. Also ist trotzdem immer noch, ich würde sogar fast sagen, mit Abstand für mich der schlechteste. Aber er macht einfach Spaß. Also mir hat er einfach Spaß gemacht, weil er wirklich auch so drüber ist. Also ist halt ein anderer Film als der Rest der Reihe. Der sticht wirklich so ein bisschen auch raus.
Ja, total.
Aber ja, mir macht er Spaß.
Ja, und herausstechen. Mal gucken, ob das Finale bei euch auch qualitativ herausgestochen hat, in welche Richtung auch immer. Also auch noch mal auf mich zu sprechen zu kommen. Ich war super, super hyped auf das Finale. Ich fand Dead Reckoning war grandios. Ich fand Fallout ist vielleicht mit dem ersten Teil der beste Mission Impossible Film. Und der vierte ist halt auch echt schwer, aber
ja, mir ist das wirklich so ein konstant richtig starkes Niveau ab dem vierten gewesen. Und der vierte ist für mich nochmal mini müh drüber, einfach weil da so tolle Setpieces drin sind, die ich mir immer wieder anschauen kann. Aber ich finde, seitdem hat die halt so ein hohes Niveau, was, glaube ich, kaum eine andere Blockbuster-Reihe in dem Level hat.
Ja, auf jeden Fall, mein Hype-Level war gigantisch. Und dann habe ich so die ersten Letterbox-Wertungen gesehen, unter anderem auch von Björn, kam dann so verhaltene, ich sag noch nicht, was da, wie viele Sterne, aber die Bewertung war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, oh, das wird das große Ding. Und dann kamen noch so andere Wertungen, die sogar noch schlechter waren. Und ich hatte Tickets fürs IMAX und war dann so, mal gucken, da gibst du ja auch endlos viel Geld inzwischen aus für so IMAX, dass man sich denkt, naja, okay. Bin dann reingegangen und ich glaube, ohne mit euch darüber gesprochen zu haben, die erste Hälfte oder die erste Stunde ist das größte Problem des Films. Björn nickt.
Ja,
ist schon eher das Problem, aber ich hatte ehrlich gesagt, um das auch schon vorwegzunehmen, kein wirkliches Problem.
Genau, weil die erste Stunde besteht im Prinzip aus, ja, endlosen Expositionen darüber, was jetzt in diesem Film passiert und was in den anderen Filmen so passiert ist. Und es gibt Rückblenden, es gibt auch Rückblenden auf Szenen von Final Reckoning, also Rückblenden innerhalb des Films, auf den Film selbst. Gewisse Elemente aus dem ersten und dritten Teil werden auf einmal wichtig, die man eigentlich schon längst wieder vergessen hatte, dass die also wirklich in den vorherigen Teilen überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben. Und das war, glaube ich, auch der große Vorwurf, den man in den ersten Kritiken so gelesen hat. Und ich finde, es ist nachvollziehbar. Also die erste Stunde, die rumpelt da schon so ein bisschen durch. Ich weiß nicht, ging es euch auch so?
Ich habe den Film jetzt mittlerweile sogar zweimal schon gesehen, weil ich war auch direkt am Preview-Wochenende nochmal im IMAX, weil meine Frau ist riesen Mission Impossible-Fan und dann musste ich nochmal ins Kino oder durfte nochmal ins Kino, wie man das will. Und da hat es mich ein bisschen weniger gestört mit den ganzen Expositionen und Erklären der Vorgänge, wobei ich teilweise trotzdem denke, sie halten die Leute für doof, dass sie sich das nicht mehr merken können, was da jetzt von der Viertelstunde passiert ist oder dass sie auch später im Film nicht erkennen, dass die eine Figur, die da auftaucht, eine Figur ist, die man schon aus dem früheren Film kennt, obwohl sie in die Szene ja gezeigt haben, sodass sie die Szene nochmal zeigen, um zu sagen, und dass da nochmal jemand adressiert, du bist ja doch der. Das fand ich schon ein bisschen arg grenzwertig. Was mich jetzt beim zweiten Durchlauf auch mehr gestört hat am Anfang, wie sie versuchen, das mit sehr, sehr viel Bedeutungsschwere aufzuladen, wie immer wieder kommt, das ist alles vorbestimmt, du bist der Einzige, es geht mal sogar kurz dieses, du bist der Auserwählte, dieses, und wie sie auch diesen Filmtitel Reckoning, ich würde mich gerne interessieren, wie das in der deutschen Synchronfassung ist, ich habe es jetzt zweimal auf Englisch geschaut, der ist mehrfach in Dialoge
eingeflochten worden. Ich glaube,
dreimal mindestens. Ja, an drei kann ich mich auch erinnern. Ja. Wo es völlig unnatürlich wirkt. Das ist nicht ein Wort, was in einem ganz normalen Sprachgebrauch vorhanden ist, dass das jemand so einflechtet in den Sätze. Das ist, es war teilweise schon Grinch, fand ich, wie das halt gemacht wurde. Und da habe ich dann schon ein paar Mal gedacht, habt ihr euch da jetzt nicht ein bisschen zu viel aufgeladen mit dieser Bedeutungsschwere, dass ihr da jetzt alles drin haben müsst. Und das hat mich wirklich schon die erste Hälfte des Films teilweise stark gestört und ist der Grund dafür, dass meine Wertung ein bisschen niedriger ausfällt.
Ist gar nicht, also wie gesagt, das hat mich gar nicht so sehr gestört. Ich merke das auch, zumal es, finde ich, an vielen Stellen so wirkt, und jetzt kann ich ja da mal darauf eingehen, dass es halt wirklich auch teilweise nachträglich so reingepfropft wurde, als es dann doch so hieß, das wird jetzt der Letzte, weil das haben sie sich ja, also eigentlich sollte das wahrscheinlich nicht unbedingt der Letzte werden, ne? Also die hatten es ja, wie gesagt, ursprünglich als Dead Reckoning Teil 1 und 2 angekündigt. Tom Cruise hat irgendwann gesagt, auch wenn er es jetzt abstreitet, er macht Mission Impossible, bis er 80 ist. Jetzt sagt er, hat nur gesagt, er macht Filme, bis er 80 ist, aber wenn man das Zitat nochmal raussucht, dann steht da schon Mission Impossible, außer die haben es ursprünglich falsch zitiert. Und
meinst du, das ist eine Konsequenz aus dem, Misserfolg ist es ja nicht wirklich gewesen, aber ist ja sehr deutlich hinter, wobei, es ist ein Es ist ein Misserfolg gewesen.
So teuer, also, wie gemessen, die waren, man kann zumindest sagen, blieb hinter den Erwartungen zurück. Nachdem der, ich glaube, der sechste ja sogar der erfolgreichste war, genau, bis dahin mit fast 800 Millionen Dollar Einspiel, hatte der dann unter 600, der...
Genau, 570, glaube ich, und hat auch fast 300 gekostet.
Ja, wahrscheinlich mindestens. Meistens sind die bei Mission Impossible ja immer noch ein bisschen teurer, als man so offiziell dann erfährt. Aber deswegen denke ich, dass auch die ganze Sache mit dem Titel und so, da wollten sie halt wirklich noch ein bisschen mehr Bedeutung reinbringen. Und allein diese Einführung jetzt, also da ist ja, glaube ich, es ist sogar die erste Szene, wo man wo er sich dieses Tape anguckt, was hier Angela Bassett da einspricht, glaube ich, also als jetzt Präsidentin, ursprünglich mal CIA-Direktorin. Das wirkt halt für mich so, als hätten sie es vollkommen später erst reingemacht, wo nochmal wirklich Bezug auf alles genommen wird und sie da auch von wegen ein bisschen ungelenk und unnatürlich und unorganisch so Sachen erwähnt, die, also das völlig, ich meine, Tom Cruise hat die ja erlebt, also deswegen, fasst quasi die ganze Reihe nochmal zusammen.
War der Einzige, der dabei war.
Und das finde ich halt schon so ein bisschen ungelenk auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich sowas auch ein bisschen charmant. Also so, das macht Fast and Furious ja auch die ganze Zeit. Also irgendwelche Sachen Bedeutung beimessen, die vorher überhaupt keine Bedeutung haben, und alles irgendwie zusammenzuschnüren. Das knirscht vorne und hinten, aber ich finde es irgendwie ein bisschen süß. Also selbst wenn dann sowas, was im Vorgängerteil überhaupt, also völlig irrelevant war, auf einmal dann doch eine große Bedeutung hat, das irgendwie finde ich das
Figuren,
ganz,
ne? Es ist sehr die Fast-Furiorisierung der Mission Impossible-Reihe, genau, auch auf vielen anderen Ebenen, also nicht nur dieses ganze Zusammenpropfen, auch dieses, die Familie steckt ja auch voll drin, auch dieses, alles, was mal auf der anderen Seite war, kommt dann auch irgendwann nach und nach da ins Team rein und sowas.
Weil manchmal dann auch inzwischen auch ohne Kommentar, die sind dann einfach, die haben eine Szene dann mit denen, so eine Schlüsselszene, und dann sind die einfach da, ohne dass das nochmal kommentiert wird.
Und also man hat da sich schon gefühlt schon wirklich, also nicht gefühlt, sondern definitiv was abgeschaut und gedacht, oh, das klappt da ja alles ganz gut. Und es ist ja so ein bisschen dieses ganze Franchisierung, ist halt schon sehr stark. Und ich bin bei Mission Impossible, ich fand das bei den Vorgängern ganz nett, da gab es das ja schon so leicht auch, dass mal wieder Bezug genommen wurde. Da ist ja auch mal mit Sean Harris ein Bösewicht zurückgekehrt oder die Frau ist dann nochmal zurückgekehrt. Da gab es ja schon immer so einzelne Elemente.
Das war organischer, ne?
Genau, es war halt organischer und es fühlte sich jetzt an, als wolle man das unbedingt machen. Und ich finde, die Mission Impossible Filme hätten vielleicht auch schon stärker davon profitiert, wenn es weiter ist, oder der Finale, wenn das halt weiter nochmal ein einzelnes Abenteuer mit so ein paar Bezügen wird. Aber wir haben das überall. James Bond hat es ja auch gemacht, dass da am Ende alles irgendwie zusammengekleistert wurde und das gehört jetzt doch zusammen.
Ja, ist sowieso die Frage, ob das so ein guter Schachzug war, das so als Zweiteiler erstmals zu machen, so richtig als Zweiteiler. Ich meine, wie du sagst, die hingen ja sowieso dann irgendwie stärker zusammen, aber das ist ja wirklich so ein richtiger Zweiteiler. Er setzt die Handlung nahtlos fort und das ist halt sowieso, ob sie sich damit ein bisschen ins Bein geschaut haben. Zumal du ja auch merkst, und man hat es ja erwähnt, dass die auch selber ein bisschen Angst haben, dass die Leute das nicht so ganz checken. Und gerade, ich war ein bisschen dankbar dafür, weil ich den 7. jetzt vorher nicht nochmal geschaut hatte, weil ich relativ spontan jetzt im Kino war, dass sie auch auf denen nochmal so sehr eingehen und da wirklich so viele Szenen zeigen und so. Da war ich ganz dankbar. Aber wenn man den direkt davor gucken würde, wäre es ganz schön redundant. Und dann
kannst du erst halbe Stunde wegschneiden.
Ganz schon störend, weil die zeigen das mit Szenen einfach nochmal die einzelnen Figuren, welche da wichtig sind, was da passiert ist und so. Das ist, wie gesagt, ein bisschen ungelenk.
Ja, es ist ein schwerer Spagat. Sie haben jetzt, glaube ich, also dieses ganze Part 1, Part 2 haben sie sehr gut jetzt gelöst mit dem Final Reckoning. Es wird auch einen richtigen Push geben. Ich prognostiziere, der wird erfolgreicher als der Teil direkt davor, obwohl der Teil direkt davor besser war. Und wird vielleicht sogar der erfolgreichste Reihe. Aber
dann werden wir sehen, ob das der Final ist.
Aber der muss ja nahezu eine Milliarde einspielen, um irgendwie rote Zahlen zu machen, oder? Also mit seinen 400... Schwarze Zahlen.
Ja, es ist ja immer schwierig. Ich glaube, auch der Vorgänger hat Geld gemacht, weil man guckt ja immer sehr stark auf diese reinen Kinoeinnahmen, was oft auch unterschlagen wird bei diesen Budgets und was bei diesem jetzt wieder sehr radikal ist. Und das ist jetzt gerade ja auch im Gespräch mit Donald Trump, der ist ja auch sehr viel in England gedreht worden. Dort gibt es sehr viel Geld vom Staat zurück. Also ich glaube, bei diesen 400 Millionen Ausgaben ist das nicht berücksichtigt, wenn es da nochmal 100 Millionen vom britischen Staat zurückgegeben hat rund. Das ist sehr realistisch. Wenn man das bei anderen Filmproduktionen sieht, sind es schon mal wieder nur noch 300 Millionen, die man Ausgaben hat. Okay. Das kann man dann mit irgendwelchen Werbedeals, Sponsoren und so weiter auch nochmal ein bisschen drücken. Und dann kommen ja bei den Einnahmen nicht nur Kino rein, sondern da ist dann ja auch noch Heimkino, Streaming-Deals, TV-Deals später und so weiter. Deswegen hat der Vorgänger schon am Ende, wenn die damit keinen Verlust gemacht haben, aber natürlich ist immer das Ziel der Studios schon mit dem Kino, mit der Kinoauswertung in die schwarzen Zahlen. Das kommt jetzt mal auch falsch gemacht. Und ja, ich gehe davon aus, dass der dafür schon so die 800 vielleicht schaffen muss, weil ja auch natürlich nicht die kompletten Einnahmen an das Studio gehen.
Irgendwelche Rekorde hat er doch auch schon gebrochen. Ich habe nur deine Überschrift gesehen, dass der wohl schon...
Ja, also genau, er war in den ersten Ländern, in denen er offiziell angelaufen ist. Und in Deutschland läuft er ja jetzt auch schon, aber halt nur in Previews, wo noch keine Zahlen gemeldet werden. In Südkorea ist er offiziell angelaufen, hat da den besten Start des Jahres und ist auch rund doppelt so stark gestartet wie der Vorgänger. Und in Indien war es ähnlich. Das sind jetzt die beiden Küstenmärkte, wo er halt wirklich schon vorab offiziellen Start hatte. Und für die US-Prognosen sieht es auch gut aus.
Aber die Preview-Zahlen, die fließen schon noch ein, oder?
Ja, ja, die werden dann fürs erste Wochenende kommen, noch, wenn die dann dazu gerechnet. Und
dann quasi zwei Wochenende.
Das ist auch echt so wild, ja. Ne? Also der, wie du sagst, der reguläre Start ist jetzt hier am Mittwoch, aber
das läuft Samstag.
Nee, aber vor allem nicht nur so wirklich einzelne Previews, sondern als würde er einfach schon regulär laufen.
Ja, ich finde es ein bisschen Unsitte, warum, dann sollen sie halt den Starttermin da vorne wählen, weil irgendwie, also ich fand es noch, das hat ja auch, das ist jetzt stark schon off-topic, aber wenn man jetzt kurz sehen, es hat ja so ein bisschen angefangen in den letzten Jahren schon, dass man das halt stärker macht, aber jetzt wird es halt absurd, wenn es halt wirklich nicht einfach ist, okay, wir zeigen den halt Samstag, könnt ihr den schon in jedem Kino in einer Vorführung abends sehen, wenn man sagt, man ballert jetzt einfach ab Samstag 4 Vorführungen pro Kinosaal durch und teilweise zeigen die Kinos mit in 3 Sälen 12 Mal den ganzen Tag. Klar, ist cool, den früher zu sehen, aber dann sagt doch auch einfach, Kinostart ist der Samstag und nicht, wir haben da jetzt halt irgendwie Previews.
Mal ist auch die Frage, wie sehr die Leute das checken. Also unser Kino war ganz gut besucht, aber dadurch, dass es halt Vorab-Screening von Mission Impossible war, war es doch relativ leer, fand ich, als wir uns am Wochenende waren. Also wir waren jetzt nicht im IMAX leider, aber trotzdem großer Saal.
Das IMAX war voll bei mir.
Ja, aber das IMAX ist auch, das suchen sich die Leute dann wirklich auch gezielt wahrscheinlich aus. Da, ich weiß nicht, ob das so ein cleverer Schachzug in jeder Hinsicht ist. Aber
das Gleiche hatten wir ja auch bei Final Destination, ne? Der ja auch.
Ja, es hat sich so mittlerweile bei fast jedem Blockbuster irgendwie eingebürgert, dass sie das machen. Und ja, ich verstehe. Also es boostet dann natürlich, und das ist halt der Trick, wenn du halt wirklich erst Samstag starten lassen würdest, wäre das erste Wochenende natürlich sehr schwach, weil dann hättest du ja nur Samstag und Sonntag und nicht wie sonst 4 Tage. Mhm. Und früher dürfen sie noch wahrscheinlich nicht starten lassen, weil das halt der Tag ist, an dem die erste weltweite Vorführung sonst war. Und so hast du halt natürlich ein geiles erstes Wochenende, das halt geboostert wird von ganz vielen Preview-Zahlen noch.
Ja, und keine direkte Konkurrenz mit Lilo und Stitch.
Das stimmt, der diese Woche auch startet. Ja,
der auch startet.
Aber
um nochmal ganz kurz den Schlenker zum Anfang zu machen, das meinte ich, das ist gar nicht das, was mich so sehr stört, dieses bisschen Ungelenke, in manchen Fällen auch wirklich nicht so gut gelungene Referenzieren auf vergangene Sachen. Was ich da, warum ich die erste Hälfte halt schwächer finde, ist, dass da einfach nicht, also es ist ja kein richtiges großes Action-Set-Piece da drin. Früher war das, also in alten, älteren Teilen, vorherigen Teilen war es ein bisschen besser verteilt. Du hast ein paar Prügeleien und so.
Und du hast eine Prügelei, die du nicht siehst.
Du hast eine Prügelei. Ja, du hast eine Prügelei, weil es wahrscheinlich zu brutal gewesen wäre. Du siehst das brutale Ergebnis, ja.
Aber ich finde das ein super Einfall, weil sie halt ja auch dieses Problem haben, dass sie die Jugendfreigabe bekommen müssen.
Du siehst es an den Reaktionen.
Und die so zu machen und nur die Prügelei in dem Gesicht quasi von Hayley Atwell zu zeigen und dann das Ergebnis, fand ich schon ein lustiger Einfall, aber ja, ich stimme dir voll zu, es hätte trotzdem auch eine richtige Action-Szene in dieser ganzen ersten Stunde irgendwie gebraucht.
Das fehlt mir irgendwie. Also ich fand das trotzdem alles irgendwie spannend, was da passiert, wie das aufgebaut wird und so. Ich war dabei, aber sowas, deswegen meinte ich das beim vierten zum Beispiel, deswegen ich den auch so mag, weil das da halt viel besser verteilt ist, aber auch bei den anderen Teilen. Also beim vierten hast du halt wirklich diese ganze Kreml-Geschichte da schon ziemlich am Anfang und sowas zum Beispiel.
Bestimmt.
Und hier fehlt das einfach ein wenig. Und bei uns in der Vorführung, ich weiß nicht, wie es dann im IMAX war, gab es sogar eine Pause von einer Viertelstunde, was ich ja auch
solche Unarten
gab, was ich ja auch furchtbar finde. Und da fällt das natürlich noch mehr so ein bisschen ins Gewicht.
Echt, Kulturbrauerei macht Pause?
Wir haben eine Viertelstunde Pause gemacht, ja.
Okay. Ja, also ich kann euch da beiden zustimmen. Also ich finde, dass die Reihe mit diesem seriellen Erzählen, wo es dann wirklich auch losging, dass da Bezüge gemacht wurden, hat sie so ein bisschen an Dampf verloren einfach auch. Und das hat sich jetzt in der ersten Stunde, würde ich sagen, nochmal wahrscheinlich also definitiv am negativsten der ganzen Reihe niedergeschlagen. Eben auch, weil da einfach das große Setpiece fehlt, was du in den anderen Teilen, also die beginnen ja eigentlich auch immer mit krassen Action-Einlagen. Mhm. Also der erste Teil ist ja in Prag direkt, der zweite dann dieser Free Climb und der dritte Berlin. Der dritte fängt wahrscheinlich am heftigsten an.
In Berlin angeblich, ja. Oder vor den Toren Berlins.
Ja, aber ja,
sie sagen ja, sie zeigen uns ja die ganze Zeit kleine Ausschnitte aus diesen Action-Szenen. Das genügt.
Wisst ihr noch?
Als Hinweis daran, hier bekommt ihr das gute Action. Wir brauchen keine eigene. Aber ja, ich finde, der Film braucht halt dadurch sehr, wie er in Schwung kommt, obwohl es passiert ja was. Also Eisenhand rennt ja sehr viel durch London es passieren ja auch ein paar dramatische Dinge und ich verstehe schon, dass man da auch ein bisschen emotionales Gewicht einfach vielleicht reinlegen wollte. Aber es sorgt bei mir auch dafür, um dann vielleicht den Übergang zum nächsten Teil zu machen, dass auch der nächste Part des Films nach dieser Einführung erstmal so ein bisschen braucht, weil es halt auch so ein reiner Schnitzeljagdaufbau ist. Du musst dann die Position, um das zu machen, was dich dann wieder zu der nächsten Position bringt, um das zu machen. Also da ist ja gerade dieser ganze Weg, der ihn dann da raus unters Wasser führt, bevor es dann wirklich mal einen richtigen Action-Set-Pace gibt, ist ja, hätte man auch einfach abkürzen können, finde ich. Also das Ganze zwischendrin hat es da nicht gebraucht, die ganzen Stationen.
Es hat so ein bisschen was von Checkliste, ne? Also ein bisschen Checkliste abarbeiten, was mich allerdings auch, bin ich bei Markus wahrscheinlich auch nicht sonderlich gestört hat. Ich fand auch, noch mal auf die erste Stunde zu kommen, jetzt aber wirklich das allerletzte Mal, auch so unrhythmisch sie auch war, ich fand das auch nicht so, ja, so schwülstig wie bei den Fast and Furious Filmen vielleicht. Also es ist nicht so unangenehm gewesen, weil bei Fast and Furious ist jetzt schon noch mal eine andere Nummer einfach. Da hält sich Mission Impossible noch zurück. Und ich finde dann, wenn es dann auch auf diese Schnitzeljagd wirklich abgeht auf dieses Ziel hin, wir müssen in dieses U-Boot. Ich finde, da hat der halt auch Tempo und da hat der, da macht der auch Spaß einfach. Ich finde, Tom Cruise gibt da nochmal alles um. Ich finde auch dieser, ich weiß gar nicht, wann genau das, obwohl ich den am Samstag gesehen habe, wenn er das erste Mal in das Wasser reinspringt, das ist so ein unfassbares Bild, oder? Das ist das, ja wirklich.
Also,
ist das direkt vor dem, dann kommt er nämlich erst auf das Schiff.
Dann kommt er aufs U-Boot. Das ist auch der einzige Grund, warum ich sage, dass der Ausflug auf den Flugzeugträger eine Berechtigung hat, weil er zumindest diesen spannenden Moment kreiert. Sonst habe ich mir gefragt, warum können wir, aber theoretisch hätte man das auch machen können, dass er direkt von seiner ersten Station mit dem Hubschrauber abspringen muss. Also eigentlich ist der ganze Flugzeugträgerausflug, der bringt halt nur, klar, er macht nochmal ein bisschen Figurenvertiefung und zeigt halt nochmal, wie
noch
Star
einbringen.
Es gibt nochmal einen großen Star-Auftritt und es gibt halt nochmal auch so bedeutungsschwere Dialoge, die nochmal halt uns klar machen, dass er das Besondere ist und es halt wenige Leute gibt, die erkennen und sagen, okay, wir machen alles, auch gegen unsere Befehle und sonstigen eigentlich das sonstige rationale Handeln, sondern wir vertrauen, dass du dieses, es wird halt auch noch dreimal dabei erklärt, das und das und das und dieser Faktor, die müssen alle zusammenkommen, dass es wirklich klappt. Ja. Aber okay, wenn du das machst, dann glauben wir, dass diese Faktoren vielleicht zusammenkommen.
Denn wir haben es ja schon 7-mal gesehen vorher, dass das geht.
Ja, und dann kommt ja die erste Sequenz. Es ist ein Tauchgang auf das U-Boot, dessen Name
Sevastopol.
Ist, genau. Und Tom Cruise muss
das Padova holen.
So heißt das Ding nämlich.
Genau.
Genau, das ist eigentlich das, womit er davor aufgehört hat. Das war so das Ziel. Und jetzt braucht der Film trotzdem mal den halbe Länge.
Ja, er braucht erstmal 90 Minuten, um dahin zu kommen. Ja. Und ich finde, das ist eine der beeindruckendsten Blockbuster-Action-Sequenzen, die ich seit Jahren gesehen habe. Also allein dieser Tauchgang mit diesem sakralen Score, dieses, wenn er da runter taucht und wenn er dann an Bord des U-Bootes ist und du merkst, da ist auch viel echt. Mit sicher nicht, aber das ist sau viel echt und es hat eine Wucht und das hat eine Dringlichkeit und das, ich weiß nicht, wann man bei Blockbustern wirklich nochmal so Sequenzen hat, wo man die Luft anhält, weil das einfach so bedrückend ist. Das hat ja auch teilweise sowas beklemmt, das ist jetzt schon fast auf Horrorfilmniveau, dieses Bedrückende, wie er sich da durchkämpfen muss durch dieses U-Boot. Ich fand, das war Wahnsinn.
Absolut, zumal das auch in typischer Mission Impossible-Manier immer noch was schief.
Und er muss immer weiter über sich hinauswachsen, immer weiter.
Und das kann er halt nur, weil er Ethan Hunt bzw. Tom Cruise ist, aber das ist trotzdem, also herrlich, ich fand die Szene auch grandios auf jeden Fall. Und
die dauert ja auch 20 Minuten die dauert vielleicht sogar noch länger.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich sagen kann, noch ergänzen kann, ohne dass wir ins Spoilern schon reinkommen. Es ist eine absolut großartige Sequenz und es ist für mich wahrscheinlich sogar die also die beste der Reihe, weil genau, was du gerade gesagt hast, dass jetzt nicht nur die reinen Action-Schauwerte sind, sondern dass einfach diese ungemeine Anspannung ist. Und den ganzen Moment, sobald er da, also schon eigentlich, bevor er den Abstieg beginnt, es gibt ja schon noch diesen Moment mit diesem anderen U-Boot, der ja auch super krass einfach ist. Und das ist halt einfach spannend, das ist auch voll dieses klaustrophobische Gefühl.
Und
dann, wie du gerade schon angesagt hast, das finde ich halt diese, also es ist haptisch, es passiert was. Du merkst halt, da haben Sachen eine Wucht, diese Torpedos, die halt rumfliegen, die sich bewegen.
Und das U-Boot, das sich dreht.
Das sieht auch so
und kein Score aus, läuft. Das ist ganz, ganz, also ich habe das bei Christopher McQuarrie ohnehin. Der weiß, wann er Musik einsetzen muss. Es gibt ja zum Beispiel, ich glaube, das ist der Anfang von Dead Reckoning, wo diese Schießerei in der Wüste ist. Da ist auch keine Musik, weil du, das ist einfach, das ist brillant inszeniert und da merkt man einfach auch, was für ein grandioser Regisseur, grandioser Action-Regisseur das auch ist.
Ja, du musst das sowieso, und das unterschätzen zu viele, schätzen viele falsch ein, das ist gerade eine große Kunst, ein Score zu machen oder Filmmusik ist auch zu wissen, wann sie gerade nicht vorkommen soll. Genau. Das ist halt oft die viel größere Leistung, als irgendwie ein geiles Stück zu komponieren und das dann über eine Szene zu legen, sondern genau zu wissen, ich habe vielleicht für die Szene was Geiles komponiert, aber sie funktioniert besser, wenn ich das jetzt einfach weglasse und dann vielleicht im Abspann oder woanders nutze oder mir für die zukünftige Aufgabe aufhebe und dann in 10 Jahren unter den Film packe.
Oder nur im Soundtrack raushaue.
Ja, weil das halt oft halt einfach so viel besser funktioniert in einem Moment, der gerade so eine richtige Anspannung auslösen soll, und das ist hier wirklich... Macht natürlich auch absolut Sinn, weil es ja auch nochmal diese Isoliertheit, und er ist da alleine, wer weiß, ich weiß nicht mehr, wie tief unter Wasser und
sehr tief. Dings, ja.
Und wenn da jetzt halt irgendwie Musik fielen würde, würde das die Immersion brechen eher.
Ja, aber stell dir mal vor, wie viele Regisseure da Musik rübergelegt hätten.
Ja, natürlich.
Hätten, ne?
Ja,
ich muss auch dazu sagen, ich bin niemand, der jetzt so sonderlich gut darin ist, Filmmusik wiederzuerkennen oder darauf zu achten.
Das hatten wir auch schon mal öfter mal
genau.
Das Thema.
Aber was mir sofort auffällt, wenn diese Szenen ohne Musik auskommen, weil du auf einmal dann nur noch diese Umgebungsgeräusche hast und unter Wasser, die Geräusche sind einfach alle angsteinflößend. Das klingt einfach alles übel, was da ist.
Ja, zumal, was hier auch noch der Fall ist, er ist ja so sehr auf sich allein gestellt, wie sonst, glaube ich, nicht im restlichen Film oder generell auch im...
Gab es aber nicht schon mal in einem Mission Impossible eine Tauchszene, die auch so unfassbar war?
Das wollte ich gerade sagen. Also erstmal ist es...
Ist es ein Fünften?
Ist es, ich glaube, es war der Fünfte. Ich überlege, ob es vierte oder Fünfte. Ich glaube, es war der Fünfte.
Er musste irgendwo reinspringen, auf jeden Fall.
Genau, auch was beschaffen und dann auch sehr lange tauchen.
Ja, genau. Da war halt das Besondere, dass Tom Cruise ohne irgendwie, dass er da so ewig lang seine Luft anhalten musste und da ja auch, glaube ich, diesen Rekord aufgestellt hat, bis Kate Winslet bei Avatar 2 kam. Und diesmal ist das ja nicht das Problem, sondern das Problem halt die Tiefe.
Genau, also das ist, also deswegen, also es ist an sich in der ganzen Reihe überhaupt erst das zweite Mal, dass so eine, glaube ich, so eine ausgiebige Unterwasserszene ist, deswegen hebt es auch das die Szene schon mal raus aus dem Rest, und das ist halt nochmal eine, also nochmal 5 Nummern mindestens drüber über der Szene, und das ist schon...
Allgemein gibt es zu wenige Unterwasserszenen im Action-Kino, oder?
Es
ist natürlich super schwierig.
Unterwasserszenen sind scheiße schwer zu drehen. Ja.
Und Wasser ist, glaube ich, auch oft so, also wenn du jetzt nicht James Cameron bist, das auch so zu animieren, ist auch immer, glaube ich, ein bisschen...
Und bei dem Film gab es ja jetzt auch Mega-Probleme mit dem U-Boot, da ist ja auch, dadurch wurde ja auch die Produktion extrem verzögert, weil da irgendwas kaputt gegangen ist an diesen 25 Millionen.
Die Team machen sehr wirklich sehr viel praktisch und mit Hand und so, das macht es dann nochmal komplizierter.
Und das macht den Film dann noch immer noch teurer.
Ja,
einfach.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Ja, genau. Und was passiert danach? Danach haben wir, glaube ich, auch erstmal wieder eine neue Figur, die wir aus dem ersten Teil zurückholen, oder? Ist das?
Ja, das müssen wir jetzt ja nicht zu
sehr.
Und das fand ich, was war auch, gehört auch zu diesen Elementen, die so ein bisschen erzwungen sind, aber das fand ich eher süß und lustig.
Ja, weil lustig, weil es auch eine gut eingebaute Figur ist. Ja. Er hat auch noch einen Sidekick, seine Frau halt, die großartig
sweet.
Ist.
Das ist
auch schön, wenn sie Tom Cruise das erste Mal sieht. Und auch davor, die Schlitten-Szene ist auch super, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ja, ja. Und da ist aber auch das, da schafft er das ja auch galanter in der zweiten Hälfte dann diese Sachen zu machen. Und da ist das halt auch so der Einbau. Da finde ich wieder nervig, dass sie das den dreimal erklären, das, wer es ist. Auch, aber
immer mit zweimal der gleichen Rückblende.
Auch. Ja, genau, ja. Es gibt ja auch nicht viele.
Ja, genau.
Aber das sind so Easter Eggs, wo ich sagen würde, klar, wenn das jetzt die Sache wäre, die drin gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, coole Idee. Aber dadurch, dass das halt eins von unzähligen Verbindungen ist. Ja.
Das ist aber wirklich noch die, würde ich auch sagen, noch die stärkste. Also, wie gesagt, die anderen stören mich jetzt auch nicht, aber das ist auf jeden Fall die beste von denen.
Ja, man hat auf jeden Fall auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Film dann auch irgendwie erzählerisch oder im Umgang mit den Charakteren so nach und nach zu sich findet, nachdem er halt alles abgeklärt hat irgendwie. So, ja. Wir haben jetzt alles durcherklärt, 15 Mal.
Alles in die Wege geleitet.
Und jetzt können wir auch mal irgendwie so einer süßen Figurenkonstellation ein bisschen Luft geben.
Ja, ab.
Was witzig ist, was auch charmant ist, was süß ist.
Ich sag mal, ab dieser ganzen Konfrontation in dieser russischen, nicht russischen Forschungsstation, sondern in dieser Forschungsstation, wo Russen sind auch, so ist richtig, ab dem sind ja auch die Teams gesetzt. Ab da ist halt,
da sind die Weichen gelegt.
Ist es straightforward, dann weiß man, wer aus welchen Gründen wo mitmacht und was jeder erreichen will auch. Und dann ist es ja die ganze Spannung nicht mehr dieses, wer kommt da jetzt noch dazu, wer betrügt vielleicht noch jemanden, sondern es ist ein reiner Wettlauf gegen die Uhr. Und das finde ich halt sowieso immer ein sehr effektives Mittel.
Ja, und dann ist es auch wirklich der Blockbuster nach Mars dann auch. Also dann ist es auch wirklich total konzentriert, so gigantisch dieser Film auch sein mag. Alle Figuren sind in Stellung gebracht und man wartet eigentlich nur noch auf das große Finale. Ich muss dazu sagen, ich habe keinen Trailer gesehen von Mission Impossible 8, weil ich, wenn ich nicht unbedingt
darüber, hatten wir schon mal drüber gesprochen.
Genau, wenn ich nicht unbedingt darüber schreiben muss und ich das Glück habe, dass ich die auch irgendwie im Kino nicht zu sehen bekomme, dann gucke ich mir die Trailer zu Filmen, wo ich weiß, dass ich sie hundertprozentig gucken werde, nicht an. Ich wusste nur, ich glaube über Instagram oder so habe ich ein paar Mal gesehen, dass er da auch auf irgendwelchen großen Flugzeugen.
Ich meine, das ist ja auch das Poster jetzt. Das
Poster jetzt. Und genau, kriegt man es trotzdem so ein bisschen mit irgendwie.
Weil das hatten wir ja schon mal, da hatten wir ja schon mal gesprochen, das war so ein bisschen das Problem von dem davor, also das kann man dem Film selber jetzt nicht ankreiden, weil der ist super, aber
dieser Motorrad-Jump,
haben alles ausgeschlachtet vorher, alle Action-Szenen und dann dachte ich, irgendwas hat der vielleicht noch extra dann, aber die hatten wirklich alles irgendwie hingelegt. Ja. Motorrad-Jump, Zuggeschichte, Absprung von dem Ding.
Vor allem die veröffentlichen ja dann sowohl das Behind-the-Scenes super ausführlich und dann auch nochmal, wie es aussieht, bevor der Film gestartet ist.
Und das, ich meine, ich verstehe die auch, das sind krasse Sachen, was sie da machen und das zieht auch ganz gut, aber das war tatsächlich wirklich alles vorher irgendwie schon dann bekannt, das ist ein bisschen schade, so ein kleiner Kick dann noch zusätzlich wäre schön gewesen.
Und das war jetzt im Trailer zum 8. genauso?
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe das dann auch so ein bisschen gehalten wie du. Ich habe mir den nicht so richtig angeguckt. Also den ersten Teaser, glaube ich, aber dann den richtigen Trailer nicht.
Also man hat natürlich schon viel mitbekommen, dass da Flug ist und deswegen, wenn jetzt noch jemand zuhört, der den Film nicht geschaut hat und gar nichts wissen will, vielleicht auch so.
Ja, wie gesagt, es ist auf dem Poster.
Ja, dass Tom Cruise da jetzt auch außen dran hängt und da sich in der Luft rund um das Flugzeug bewegen muss, das ist bekannt, aber also ich persönlich, ich weiß jetzt nicht, ich gucke ganz normal, ich gucke jetzt nicht bewusst alle, aber ich meide auch nichts, war trotzdem genug überrascht davon, was da passiert.
Wie heftig ist das? Ich glaube, wir können da...
Genau, also es ist auch wieder eine richtig großartige Action-Szene. Ich finde die Wasserszene ein bisschen besser, aber wenn man sie vergleichen
würde ich auch sagen, die Wasserszene ist... Die Wasserszene ist einfach ein bisschen intensiver, dadurch, dass sie so klaustrophobisch halt nochmal ist. Du kriegst da nochmal so andere Gefühlswallungen irgendwie. Aber genau, das große Finale, Tom Cruise trifft auf den Bösewicht, dessen Name.
Gabriel,
genau.
Ja. Ja, wie gesagt, inhaltlich müssen wir ja gar nicht so sehr, aber...
Nö, also, dass er auf den...
Ja, klar.
Dass er nicht boxt gegen die Identität, genau. Ja. Entität, das sollte klar sein. Ja. Genau, und wir sind dann auf einem Doppeldeckerflugzeug, eine Boeing Stearman oder wie auch immer die Dinger heißen.
Doppeldecker.
Auf jeden Fall mit 4 Tragflächen. Das heißt, er kann überall ordentlich rumklettern und das kriegen wir, glaube ich, auch geboten. Und ich sag jetzt einfach mal, das war eine der beeindruckendsten Action-Sequenzen seit vielen Jahren im Blockbuster.
Ja, haben wir gerade schon über die Unterwasserszene gesagt, jetzt sagen wir es auch. Also ich könnte mich da gar nicht entscheiden in dem Film, die sind beide so unfassbar.
Unterwasser ist halt nochmal mehr Special.
Ja,
das ist einfach so.
Ich weiß, es ist auch in der Reihe ein bisschen besonderer. Ich meine, geflogen sind sie auch schon öfter, aber trotzdem, ich fand das so unfassbar. Ich war hab mich so in meinen Sitz gekrallt, das war unglaublich, vor allem, weil es macht halt auch einfach diesen Unterschied, du siehst es einfach, dass er da hängt, du siehst es allein an seinem Gesicht, an seinen Haaren,
der hat auf einmal so eine Prinz-Eisenherz-Frisur,
wenn
der Wind so drückt, genau, das ist so Hammer.
Du siehst es, also es macht einfach wirklich einen Unterschied, du sagst ja immer, warum muss er das jetzt unbedingt alles selber machen, aber man merkt es halt, selbst wenn man nicht weiß, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Dynamik, und wenn man dann so ein bisschen behind the scenes sich anguckt, zumindest sieht es da so aus, mit was für dünnen Seilchen der da an diesen Flugzeugen war und die da wirklich so hoch geflogen sind, ey, meine Güte, unfassbar, da war irgendwie so ein Greenscreen-Pilot da drin, den sie dann rausgemacht haben und so. Boah, aber das war wirklich so intens und geht ja auch eine ganze Weile, aber keine Minute zu lang.
Ja. Die geht schon sehr lang, ja. Finde ich. Die ist da ein bisschen hart an der Grenze, aber es ist insgesamt überwältigend. Und ich verstehe auch, dass sie das halt natürlich, wenn sie schon sowas machen, dann auch auskosten wollen und das nicht irgendwie nach ein paar Minuten schon wieder beenden, sondern dass sie da viel machen und ja, absolut sensationell. Und ich finde auch, da war ich so ein bisschen skeptisch, dass ich gedacht habe, schon wieder Flugzeug, hatten wir doch schon ein bisschen, aber es ist halt nochmal wirklich was voll anderes mit diesen Maschinen und dem diesem vielen draußen hängen, diesen Kräften, diesen vielen Momenten, wo es auch einfach sauknapp ist und man auch denkt, okay, wie schafft er das jetzt nochmal aus dieser Lage wieder rauszukommen? Und auch den Ideen, das ist ja immer das Schöne, dass sie da kreative Ideen haben, wenn er da irgendwie das, ich kenne mich mit Flugzeug null aus, deswegen bitte zu entschuldigen, dass keine Fachterminatik kommt, aber wenn er halt irgendwie ein bisschen dieses Ruder oder was da ist, halt manipuliert, sodass der Pilot nicht mehr richtig steuern kann, diese ganzen Sachen auch, die, weiß nicht, ist jetzt schon Spoiler, wenn wir sagen, dass es 2 Flugzeuge sind.
Ich glaube, das hat man im Trailer auch schon gesehen.
Ja. Und dass auch diese, wie er von einem Flugzeug zum nächsten dann kommen muss. Also, es ist, hat auch so ein bisschen was so Videospielmäßig, aber nicht, dass ich das negativ meine, sondern es sieht super geil aus und so, aber natürlich halt so ein bisschen das nächste Level nochmal.
Das hat halt übrigens die Tauchsequenz auch schon. Ich musste sofort an unzählige Videospiele denken, wo ich tauchen musste, und das habe ich immer gehasst. Zu tauchen ist immer mit das Schlimmste in irgendeinem Videospiel. Total.
Genau, und das war einfach, also es war in diese Richtung, wenn man da bedenkt, was andere Filme schon gemacht haben, zum Beispiel so eine Videospielverfilmung wie Uncharted, wo ja auch so ein Moment war. Das war natürlich auch schon, fand ich auch gut gemacht, war einer der besten Moment des Films, aber ist halt nochmal 5 Stufen unter dem, was wir hier sehen.
Auf jeden Fall. Also vor allem, ich finde es auch immer, wie gesagt, wir wollen ja jetzt nicht zu sehr spoilern, aber egal, was man jetzt erwartet, was vielleicht auch insgesamt passiert, aber was man sich denken kann, trotzdem, wie sehr einen das so fesseln kann, einfach angesichts dieser Machart. Und du hast diesen begrenzten Raum ja, also so ein kleines Flugzeug hast du ja an sich nicht viel Spielraum, aber du hattest das ja jetzt schon erwähnt, wie viel kleine Einfälle da einfach sind, um diese Action so abwechslungsreich und gut zu gestalten.
Einfach lebendig
und das halt
zu machen.
In der Luft, das ist unglaublich.
Und was ich auch super finde, was immer hilft bei so einer sehr ernsten, großen Action-Szene, wenn es so kleine Momente gibt des Humors, die halt wirklich so klein sind, wo er sich vorgekämpft hat und endlich in diesem einen Cockpit drin sitzt und dann merkt, scheiße, da sind gar keine Instrumente. Ich muss wieder in das hintere klettern. Und einfach, und das wird auch, das macht die Reihe auch insgesamt sehr gut, das wird halt jetzt nicht groß kommentiert, sondern das ist ein kurzer Blick von ihm, ein kurzer Kameraschwenk, eine Sekunde eingeblendet.
Da haben sie dann ein bisschen mehr Selbstvertrauen in sich selber.
Genau.
Anders
und wenn
als bei
es
diesen
halt Rückbesinnungen. Jemand in dem Moment halt ein bisschen blöd blinzelt oder gerade nicht voll konzentriert hinguckt, hat er den halt nicht gemerkt, aber dann geht's ja trotzdem weiter. Da hat er trotzdem seinen Spaß in der Szene.
Ja, das stimmt. Ja, und ich glaube, dass trotz aller, trotz des eher wackeligen Einstiegs, wird man am Ende doch sagen, dass das ein großes Finale gewesen ist, auch wenn man sich dann letztlich nur in Anführungsstrichen auf diese beiden Setpieces bezieht, aber die sind ja total finalwürdig, würde ich sagen, oder?
Die reißen für mich, also wir hatten es ja schon gesagt, ich hatte jetzt ja nicht solche Probleme mit dem ersten, mit der ersten Hälfte, aber in Sachen Action reißen die dann alles für mich raus, also das überstrahlt dann auch alles und das ist auch das Gefühl, mit dem man dann entlassen wird, also für mich hat das dann insgesamt allein deswegen schon total umgehauen, man trotzdem. Also, auf jeden Fall.
Und ja. Ja, es beeindruckt halt auf jeden Fall. Und es ist, macht ja, also es ist ein guter Film. Und ich hatte meinen Spaß, ich habe es auch nicht bereut. Also ich war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh, jetzt muss ich noch ein zweites Mal ins Kino.
Nochmal drei Stunden.
Weil ich es meiner Frau versprochen habe, sondern gedacht habe, ja, cool, ich freue mich einfach drauf, diese Sachen nochmal zu sehen, weil da einfach bestimmt nochmal Sachen drin sind, die beim zweiten Mal schauen, eine andere Wirkung haben, wo man auch weiß, was jetzt passiert und dann halt vielleicht auch eine ganz andere Anspannung in manchen Szenen hat, die vielleicht ja auch manchmal auch gar nicht mal schlechter ist, sondern weil man dann sich nochmal völlig drauf anders ordnen lässt. Deswegen, ja, guter Film, auch wenn ich nicht die ganz hohen Wertungen zücke.
Ist das schon das Fazit? Und sollen wir dann noch einen Spoiler-Teil machen, kurzen? Gibt es noch was zu spoilern?
Naja,
vielleicht im Hinblick, wie es weitergeht.
Ja, ja.
Wo ihr mal so ein bisschen spekulieren könnt.
Was übrigens, das ist jetzt ein Spoiler-Teil, deswegen sage ich jetzt deutlich nur an und ihr könnt dann ja oder nein sagen. Wie fandet ihr die finale Szene, sage ich mal, direkt in den Flugzeugen? Wenn bei mir im Kino wurde da sehr laut gelacht und ich fand den Moment halt auch großartig.
Ja, ich wollte gerade schon dann auch noch anspielen, wie das aufgelöst wurde, würde ich auch sagen, vielleicht kann man das ja gleich im Spoiler. Dann machen wir einen kurzen Spoiler-Teil, weil wir auch so kurz über die Zukunft
machen wir
vielleicht.
Kurzes Fazit. Ja. Björn, möchtest du deine Punkte und zwei Sätze?
Genau, also ich gebe 3 von 5 Sternen, was einfach auch ein bisschen an dem hohen Niveau der Reihe liegt und ich halt einfach sage, dass da halt, gerade wenn man das große epische Finale macht und dafür 3 Stunden auffährt, dann hätte mir die ersten 1,5 Stunden einfach auch nochmal ein bisschen mehr bieten müssen, damit ich da eine höhere Wertung zücke, weil die zweiten 90 Minuten, die sind großartig. Also die sind mit das Beste.
Das was klingt das Franchise nach 3 Sternen mit einem Herzchen.
Ja, 3 Sterne mit einem Herzchen.
Stimmt. Ja. Nee, bei mir, wie gesagt, ich hatte mit dem ersten Teil nicht so viel Probleme und der Rest ist so grandios, dass es bei mir wie seit dem 5. glaube ich, wieder 4 Sterne sind. Da habe ich durchweg, allen McCrorys habe ich 4 Sterne gegeben. Bisschen höher ist halt der 4. mit 4,5. Das ist so auch gleichzeitig auch der einzige Mini-Kritikpunkt, obwohl Christopher McQuarrie, du hast es ja gesagt, super Action inszeniert. Das ist so das, was mir dann irgendwann abging. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Podcast erwähnt, dass sie halt nicht mehr so sehr unterschiedlich sind, weil es halt ab dem 5. alles von Christopher McQuarrie inszeniert ist. Das ist so das, was die Reihe für mich vorher so ein bisschen ausgemacht hat.
Ja,
die sind alle sehr unterschiedlich. Das war auch so ein gewisser Reiz, besonderer Reiz der Reihe. Andererseits, wenn ich dafür solche krassen Action-Set-Pieces kriege, dann bin ich auch dafür dankbar. Aber 4 Sterne, geiler Film, auch unbedingt im Kino schauen.
Ja, das denke ich mir auch immer, wie die Reihe sich wohl entwickelt hätte, wenn man weiterhin auf neue Regisseure immer gebaut hätte, wenn man dieses Konzept beibehalten hätte. Aber warum sollen wir meckern, wenn wir halt solche Bretter bekommen haben?
Richtig.
Ich stimme Markus zu, für mich ist das auch sind das auch 4 Sterne. Ich fand, das war ein grandioses Finale. Und
oder auch nicht Finale.
Oder auch nicht Spoiler. Finale. Gehen wir in den Spoiler-Teil und jetzt dürft ihr mich nochmal aufklären, was gemeint ist.
Der Tod von Gabriel.
Ja.
Ach so, ja, super.
Das war, da haben sie, glaube ich, auch so ein bisschen, ne, an der PG-13, ja. so die Grenzen ausgelotet halt. Das war schon ganz schön böse.
Da
kam auch unerwartet einfach.
Ja,
da wurde bei mir im Kino auch gejohlt.
Ja, das kam wirklich sehr unerwartet, dass das jetzt so passiert.
Ja.
Aber
natürlich. Ganz würdeloses Ende.
Ganz würdeloses Ende. Ja.
Ja, und dann kommt es zum großen Abschied, der aber nicht groß aufgezogen wird. Ne? Es ist einfach, sie gehen ihrer Wege.
Ja, wie die auch wieder alle da zusammenkommen. Das muss ja auch am Ende immer passieren. Die treffen sich da kurz, gucken sich in die Augen
und
gehen dann ihrer Wege.
Ja,
und es heißt ja sogar explizit in dem Film vorher, ja, wir brauchen dich unbedingt noch. Mach mal weiter mit dem ganzen Shit, den du jetzt so machst. Also im Grunde ist es ja so eine leichte Andeutung. Es wird nicht kein Staffelstab übergeben. Es wird nicht in den Ruhestand gegangen. Es ist im Grunde eher so, wenn der Film Erfolg hat, dann mach mal weiter, Tom.
Ja, also ich fand das dahingehend, für die große Abschiedsankündigung sogar fast ein bisschen underwhelming, dass es jetzt einfach so Dings ist, weil es für mich ist das Ende, jetzt hat sich ein neues Team gefunden. Das ist jetzt das neue Team. Hier wird nochmal kurz kommuniziert und ist auch so eine Versicherung an das Publikum. Keine Angst, die Welt ist sicher, die sind weiter da, die sind nicht korrumpierbar, die unterstehen keiner Regierung, die lassen sich für nichts benutzen, sondern die machen einfach das, was richtig ist und was gut ist und die Welt ist weiter safe. Und wenn wir uns da was einfällt, eine neue Bedrohung, dann werden wir euch das Mission Impossible 9 halt zeigen mit diesem Team. Und ich dachte schon, dass man wirklich irgendeine Art von deutlichem Send-off für Ethan Hunt wählt. Auch vielleicht nochmal mit einer Hintertür, dass er das halt dann doch noch lebt. Aber man hätte zum Beispiel relativ easy da am Ende, und ich dachte auch bei der ganz nach der ganzen Flugzeug-Action, wo er dann halt mit dem Fallschirm springt und dann halt die beiden Geräte miteinander kombiniert und sein Ding getan hat, ja, dass man dann halt
ja, so ein James-Bond-mäßiges Ende, ne? Wie bei Keine Zeit zu sterben.
Ja, also entweder, dass er halt wirklich abstürzt, dass halt der erste Fallschirm halt abspringt, oder genau, dass man es halt offen lässt und er dann verschwindet und halt keine Welt, die Welt nicht mehr weiß, wo es ist. Und dann am Ende halt vielleicht kommen die anderen zusammen und es gibt halt so ein kleines Zwinkern so in die Richtung, wir wissen vielleicht noch, dass er in Wirklichkeit noch lebt, sondern halt einfach nur jetzt untergetaucht ist, weil er halt ja,
hätte auch gepasst. Wäre vielleicht noch smarter ein bisschen besser gewesen. Aber wie gesagt, unterstützt einfach nur meine These, dass es einfach nicht geplant war als Finale so wirklich. Also das, die haben es ja schon immer so vorher gesagt, es könnte sein. Die haben sich ja bis zum Schluss irgendwie das offen gehalten. Jetzt hat Tom Cruise irgendwann mal gesagt, ja, Final steht da nicht umsonst.
Ja.
Aber er hat sich ja auch nie so ganz explizit dazu geäußert. Also
es ist natürlich, es ist ein Marketing-Schachzug in erster Linie. Und es wird einfach auch hammermäßig den Film erfolgreicher machen, weil alle denken, wenn es der letzte ist, dann muss ich den jetzt wirklich im Kino sehen. Und das bringt, und das wird halt, da bin ich ziemlich sicher, das Einspielergebnis gegenüber dem Vorgänger wieder erhöhen. Und mich würde es nicht wundern, wenn am Ende der erfolgreichste Film der Reihe rauskommt. Und genau, aber in dem Moment, wo das halt passiert, werden natürlich die Leute dann da sitzen bei Paramount und sagen, Tom, wie ist das denn? So ein Neunter wäre doch schön. Und egal, wie Tom Cruise antworten wird, es ist einfach eine zu populäre Marke. Welche populäre Franchise-Marke kennt ihr denn, die nicht angegriffen wird? Also da gibt's, ich glaube, Zurück in die Zukunft ist das Einzige, wo die Leute wirklich sagen, wir machen da nichts mehr.
Ne? Aber ich meine, das ist aber auch so eine Reihe, die so sehr wie kaum eine andere von dem Star lebt. Ich meine, du kannst natürlich die Marke fortsetzen ohne ihn, aber der große Selling Point fehlt dann so ein bisschen. Wo können wir Tom Cruise jetzt noch hinschicken? Was kann er noch krasseres machen? Und das fällt dann halt weg. Ich meine, wie gesagt,
das hält die Leute ja nicht ab, es trotzdem zu probieren. Ja, genau. Also es gibt ja auch genug Reihen. Ich habe gestern einen Artikel über Texas Chainsaw Massacre geschrieben, was mir auch erstmal noch zur Gewissheit vorführen, die Dings gibt, ob es jetzt einen 10. Film gibt. Und ich dachte, was muss ich an der 9, wo schon so oft Reboots, die alle nicht geklappt haben. Ja. Keiner ist richtig gut geworden oder war erfolgreich. Und trotzdem denkt man sich, oh, das war mal eine erfolgreiche Marke, das musst du doch wieder probieren. Das würde man bei Mission Impossible auch im Zweifelsfall ohne Cruise probieren in 5 Jahren.
Bei Texas Chainsaw Massacre ist das natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Ne?
Ja, aber ich sag mal so.
Nee, aber natürlich, also die Marken, die bleiben, kommen natürlich immer wieder.
Es ist einfach so, funktioniert Hollywood halt. Da sagt keiner, klar, die werden alles dran setzen, Tom Cruise zu überzeugen, wenn er erfolgreich genug ist. Hey, und vielleicht müssen sie gar nicht mal so viel überzeugen, weil Tom Cruise sagt, ja, komm, hab ich Bock.
Ich glaube, laut seinen Aussagen hat er eigentlich noch Bock. Also.
Hat er nicht erstmal Bock auf Top Gun 3?
Ja, er hat Bock auf sehr viel. Ja. Er will auch noch ins All fliegen, immer noch seit Jahren.
Er wird halt auch nicht immer so krass fit er noch ist und so. Und irgendwann.
Also ich könnte mir wirkt der 8. Teil jetzt schon teilweise ein bisschen so Richtung Staffelstabübergabe. Also die Figur, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Degas hier, der zum Team stößt. Der ist schon so ein bisschen in Szene gesetzt, finde ich, so ein bisschen als neuer Ethan Hunt. Der ist sehr ähnlich, ist eigentlich auch so Regierungstyp, der erstmal Befehle befolgt, dann aber sieht, dass es muss das Richtige getan werden, nicht unbedingt das, was angeordnet wird und dann halt überläuft. Und eigentlich hat der in diesem Film keine besondere Funktion, sondern der ist Ethan Hunt 2.0, der junge Version.
Eher so im Hintergrund auch immer.
Ja, weil alle anderen, die in dem Ding sind, haben irgendwie ein Special Skillset, weswegen sie dabei sind oder sind irgendwie lustig oder so. Aber er ist halt einfach dabei.
Ist auch so geil, einfach dabei. So der ist halt einer der Figuren. Das gibt sie eine Szene und auf einmal ist er da in dem Team und es wird im Grunde gar nicht mehr kommentiert. Ja. Selbst als er auf seinen späteren Partner trifft, auch mal kein Kommentar dazu, dass er auf einmal in der Bande da von Tom Cruise ist. Wahrscheinlich weiß er das ja sowieso schon zum Schluss, aber trotzdem, dass er nicht einmal nochmal irgendwie.
Und deswegen. Mir kam so vor, und jetzt, wo ich auch noch gelesen habe, dass dieser Schauspieler irgendwie von Tom Cruise unter seine Fittiche genommen wurde und überhaupt, er war Top Gun, die haben schon zusammengearbeitet, Top Gun 2, und da war Tom Cruise so beeindruckt, dass der halt auch so dasselbe Arbeitsethos wie er hat und hat gesagt, hier, komm doch zu Mission Impossible, und dann haben sie für den zweiten Teil die Reihe voll jetzt nochmal ausgebaut. Und er hat jetzt auch nochmal gesagt, ja, Tom Cruise hat mir immer alles gezeigt am Set, was wichtig ist, wenn ich auch so ein großer Filmstar wie er werden will, was ich beachten muss, wie stark es auch wichtig ist, dass ich auf das Storytelling achte, dass ich mir immer erklären lasse, warum inszenieren die Regisseure das so, damit ich das verstehe und quasi selbst ein zweiter Regisseur am Set bin und so. Und da dachte ich schon, hey, mich würde es nicht wundern, wenn die in 3 Jahren, 4 Jahren Mission Impossible 9 machen und in dem Film dann die Staffelübergabe an den erfolgt. Wenn man da jetzt noch getestet irgendwie vielleicht mit einem anderen Projekt, ob der jetzt das Star-Potenzial hat, weil momentan kennt ihn halt natürlich noch kein Schwein, dass der vielleicht auch Publikum anziehen kann.
Haben wir den Namen? Ich weiß nur, dass er Tarzan mit Mittelnamen heißt.
Craig Tarzan Davis.
Ja, genau. Kennt ihn aber das passt halt auch sehr gut dazu, zu dem, was du gesagt hast. Er hat jetzt in irgendeinem Behind the Scenes auch erzählt, ja, er hat hier ganz viel gelernt. Auch irgendwie so Motorradfahren, da und da runterspringen. Ich dachte mir, ja, aber wo war das denn im Film? Deine Figur macht das doch alles gar nicht. Aber offenbar hat Tom Cruise ihm auch das alles schon irgendwie gezeigt. Ja. Also das passt genau dazu, dass er das vielleicht so ein bisschen zumindest vorbereiten.
Mich hat gewundert, dass der keine richtige Action-Szene im Film hat. Das wäre natürlich dann nochmal geil. Ja. Vielleicht haben sie denken Sie.
Nicht mal das Wegrennen vor der Bombe nachher machen.
Ja.
Also man sieht es nicht.
Nur die Opferbereitschaft.
Ja. Und deswegen kam das schon so vor, auch allgemein, jetzt hat Tom Cruise auch ja gerade in einem Interview sehr über Michael B. Jordan geschwärmt, dass das halt auch für ihn der neue Kinostar ist, der halt das Potenzial hat, in seine Fußstapfen zu gehen. Also vielleicht würde er dann auch sagen, hier, probiert's doch mit so jemandem neu, wenn ich nicht mehr will oder keine Zeit mehr habe. Ja, es wäre eine große Umstellung und wahrscheinlich würde ein Mission Impossible Film ohne Tom Cruise erstmal mit einem deutlich kleineren Budget loslegen müssen.
Geht gar nicht anders.
Aber ich glaube, da wird irgendwann wieder was kommen. Und ob das Mission Impossible 9 ist oder ob das dann ein Reboot ist, der vielleicht erstmal wieder ein bisschen geerdeter ist und ein bisschen dann nicht diese Mega-Action in den Vordergrund stellt, sondern doch vielleicht erstmal wieder ein bisschen Agenten-Thriller und Maskentausch und Dinge, die man
vielleicht kommt Jeremy Renner zurück, nachdem er bei Bourne nicht so geklappt hat, versucht er es jetzt mit Mission Impossible.
War er auch eigentlich damals schon reingebracht.
Das war ja eigentlich schon so, ne?
Und der war cool, hat auch gut harmoniert mit Tom Cruise, das war nice.
Das wäre ein sehr smoother Übergang dann gewesen.
Warum auch immer, gibt es bestimmt Gründe, warum er dann...
Ja, ich glaube, familiäre Gründe hat er vor allem gesagt, also ist er jetzt so privat sich eher um Family kümmern muss. Andererseits hat er 500 Marvel-Filme.
Ja, wollte ich gerade sagen, 1000 Marvel-Filme.
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war Cruise halt auch noch nicht bereit zu übergeben. Und war vielleicht dann Jeremy Renner für den Zeitpunkt seiner Karriere auch unbefriedigend, die zweite Geige neben
auch
Tom Cruise
zu spielen. Oscar-Nominierungen ganz frisch.
Ja.
Ne?
Ja. Und das ist halt für die anderen, muss man ja auch sehen, während der Reihe sonst so Simon Pegg, der macht das halt natürlich gerne, weil der weiß halt natürlich, dass er kein Leading Man für so Filme wäre. Sondern der ist halt perfekt aufgehoben in dieser Sidekick-Rolle in Ving Rhames die ganze Zeit.
Ja.
Ja.
Und jetzt nicht mehr. wir sind ja noch im Spoiler-Teil.
Ja, wir sind noch im Spoiler-Teil. Ja. Gut.
Ja. Ich denke auch, Marcus Riesig wird nicht weggehen, irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise, aber ohne Tom wird's schwierig.
Jo. Vielleicht noch als Abschlussfrage für euch beide, weil das unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch immer gerne Tipps haben. Irgendwas Actionmäßiges gesehen, was ähnlich knallt, wobei ähnlich knallen wird es wahrscheinlich nicht, aber ich weiß nicht, Björn hat auf jeden Fall zwei Sachen gesehen, ich weiß nicht, ob er darüber schon reden darf, ich glaube nicht.
Den Titel darfst du ja schon mal.
Also über einen darf ich nicht reden, das weiß ich. Da darf ich auch eigentlich nicht mehr drüber reden, dass ich den schon gesehen habe.
Okay.
Also den nicht, den anderen über Ballerina meinst du sicher, den darf ich schon reden.
Ja.
Deswegen kann ich über den reden. Und ja, der ist gut. Das ist kein John Wick, aber ordentlich Action, hat ein paar sehr schöne Szenen. Leute, die sagen, diese ganze John Wick-Mythologie, die kotzt mich an, für die ist es vielleicht nichts, weil es wird nochmal ein bisschen höher gedreht und wilder und verrückter in diesem Film. Aber wer sagt, er steht auf diesem Stil der Action, der kann das gerne anschauen. Sonst bin ich ja persönlich ein sehr großer Freund von Action. Also ich finde meistens so Nahkampf-Action am besten. Haben wir jetzt hier gar nicht drüber geredet, gab es ja auch eigentlich dieser Kampf im U-Boot gegen den Typ, der zu viel im Internet abhängt. die fand ich auch sehr gut, die Szene.
Ja.
Und wenn man auf sowas steht und dann kann man sich auch mal einen Heimkinofilm Fight or Flight anschauen, der auch an Bord eines Flugzeugs spielt mit Josh Hartnett. Der ist ganz lustig und gerade wenn man so sagt, es darf auch mal richtig überdreht sein und man mag vielleicht ein bisschen die irrwitzigen Einfälle, die eine Zeit lang auch sehr populär waren, dann wird man da was geboten bekommen. Das sind jetzt mal so spontan die Filme, die mir einfallen.
Ich habe jetzt hier, wie steht ihr zu Havoc?
Havoc? Ja, war leider eine Enttäuschung. Also ich bin ja eigentlich, Gareth Evans mag ich ja sehr.
Tom Hardy, Netflix-Film.
Aber auch, also klar, die, also wenn, dann am ehesten noch so ein paar Action-Szenen, aber selbst da hat er das halt schon viel besser gemacht. Mhm. Und ich war so geschockt von diesem, ich meine, das ist auch ein gewisses Stilmittel, weil das so konsequent durchgezogen ist, aber wie künstlich dieser Look einfach ist, das hat mich allein schon der Anfang, also alles, was so Autoverfolgung und Stadtpanoramen sind und so, das
soll ja wirklich,
ja, aber das ist wahrscheinlich einfach so eine Parallelwelt so ein bisschen darstellen, aber oh, boah.
Der künstliche Look ist schon sehr gewöhnungsbedürftig.
Das fand ich ganz schlimm. Da habe ich fast, also da war, ich mache ja keine Filme aus, aber da war ich bei der Anfangsszene da auszumachen. Aber es hat mich dann doch mehr interessiert. Es knallt ordentlich, ist brutal, aber nee.
Er ist solide. Ich fand den deutschen Netflix-Actionfilm besser. Auch weiß der, kommt bei vielen gar nicht gut an, aber ich mochte den Exterritorial, der so lange war. Weil
ein
das
großer
ist,
Hit.
Ja, das ist so, klar, das ist eine teilweise eine Story, wo halt wirklich Zufälle auch zusammenpassen müssen, damit das alles passt. Aber ich fand da, gerade der hat halt wirklich schön auch so unmittelbar intensive Kampfszenen, wo auch sehr viel schön handgemacht ist. Es gibt einen langen One-Shot, der wirklich beeindruckend ist. Also wer auf sowas steht, da fand, dann soll sich vielleicht nicht davon abschrecken lassen, dass sehr viele Leute im Netz da irgendwie drüber lästern, weil sie irgendwie Sachen unlogisch finden, weil es passiert halt, kommen mal Zufälle zusammen, aber und ist für mich vor allem bei so einem Film auch zweitrangig, die Action-Szenen, die sind wirklich gut gemacht.
Das ist bei Mission Impossible ja auch nicht anders. Also was da alles an Glück und
ja,
Zufall.
Ja, natürlich, da ist
das
es halt,
ja raus.
Ja.
Ja. Und vielleicht noch, weil er frisch auf Amazon Prime Video ist, A Working Man. Noch von Björn eine Empfehlung, Jason Statham.
Ja, solide Jason Statham Action, nicht so gut wie The Beekeeper, leider. Dings, ich bin eigentlich kein Freund von dem Regisseur, von David Ayer. Und an The Working Man merkt man sehr, warum. Das sind halt einfach wieder auch Sachen, die so blöd bedeutungsschwer aufgeladen sind und auch nicht alle Action-Szenen immer perfekt inszeniert. Oft denke ich mir, wenn du schon Jason Statham hast, dann zeig da doch mal ein bisschen mehr. Warum muss das jetzt geschnitten werden? Warum
das war
muss
ja auch schon bei Beekeeper ein großes Problem.
Genau.
Da war ich, das hat mich auch so. Also,
das war, genau, er ist da nicht. Beekeeper hat halt sehr viel sich in seine abstruse Prämisse reingelehnt. Und Working Man.
Bienen,
ja, und Working Man war, ich weiß es nicht, ich habe den Zeitplan nicht im Kopf, wie es wirklich war, aber ich habe das Gefühl, dass das eigentlich schon davor alles, also das Drehbuch existierte ja schon länger, es ist ja, glaube ich, auch von Stallone schon irgendwie vor x Jahren geschrieben worden. Und dann dachte man ja, okay, wenn man halt jetzt sagt, der ist einfach ein Working Man und dann hat man wieder ein bisschen nochmal diesen Humor, aber er hat das halt natürlich überhaupt nicht, weil halt diese ganz abstruse Seite fehlt ihm halt einfach. Sondern,
ja, ist ja manchmal eigentlich auch ganz nett, also wirklich so straight und jetzt ohne dieses Augenzwinkern und so, aber
ja, hat bei mir auch nicht so dolle funktioniert.
Ich fand, nee, ich habe den jetzt noch nicht gesehen, aber also, Beekeeper
Working
war
Man
jetzt,
fand ich
halt schrecklich. Ja, aber jedenfalls, also es wird auch wahrscheinlich nichts, was dieses Jahr in Action noch kommt, irgendwie an Mission Impossible rankommen. Also ich weiß nicht,
von der Stunt Brillanz vielleicht, ne? Aber mal gucken.
Ja. Also so von wegen Nahkampf-Action und so, wir haben glaube ich noch Mortal Kombat 2. Da wird es schön blutig zumindest, aber es ist halt alles.
Ja, da kommen sicher noch ein paar Sachen, gerade aus dem asiatischen Raum und so. Also
stimmt.
In Deutschland ist jetzt auch im Heimkino das Comeback, von Tony Jaa erschienen. Oder erscheint jetzt, ich weiß gerade gar nicht.
Sebastian hat letzte Woche, glaube ich, vor zwei Wochen drüber gesprochen.
Der kracht auch schon schön rein. Also der ist wirklich gut gemacht. Und da gibt's dann ja sowieso definitiv im Laufe des Jahres noch ein paar Überraschungen. Aber klar, von Sachen, die jetzt in Budget und optischen Schauwerten mit den beiden Szenen von Mission Impossible mithalten kann, da wird es schwieriger, abgesehen vielleicht halt von Avatar 3, der ist natürlich auf eine andere Art und in einem anderen Setting machen
und
wird.
Vielleicht dieser F1, ne? Müssen wir mal gucken, was da so rausknallt, ne?
Ja, der wird.
Aber ist ja auch wieder ein anderes, aber
ich meine, so von der Standard. Ja, der wird sicher auch, hoffe ich, macht ja Joseph Kosinski, das kann man ein bisschen optimistisch sein.
Auf jeden Fall.
Ja. Gut.
Schön.
Sind wir am Ende?
Schön.
Dann bedanke ich mich bei Björn, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Markus, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und der größte Dank gilt unseren Zuhörern und Zuhörern, die jede Woche einschalten, die uns schön bei Apple und bei Spotify bewerten.
überall bewerten, Kommentare genau. machen, wo es halt
und,
geht. Mail
genau,
schreiben.
Genau, Kritik, Anmerkungen, Wünsche, einfach an leimatdiebertfilmstarts.de. Wir lesen das alles. Wir antworten auch immer. Eigentlich?
Ja, ich bin noch eine Antwort schuldig, aber an sich tun wir das eigentlich. Meistens Sebastian, aber ja auch manchmal.
Genau, und nächste Woche wird's wieder actionlastig. Hm. Da knallt's wieder.
Weise,
wahrscheinlich, ja. Ne? Mal gucken, wen ihr da so hört, aber es geht ab. Genau. und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.